Auf an Ratsch!
Hallo, liebe Auf an Ratsch-Hörer. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Weihnachts-Sonderfolge mit der Intensivpflegerin Gella Walcher. Mein Name ist Ralf Enzensberger und ich bin Redakteur der Passauer Neuen Presse. In der ersten Folge habe ich mit Gella über sie und ihren Werdegang gesprochen. Und wir steigen nun ein in den Tag 1, an dem für die 30-Jährige aus Teisendorf die Pandemie begann. Sie berichtet, wie die Intensivstation in Traunstein, auf der sie seit 8 Jahren arbeitet, so mit Patienten überrollt wurde, wie sie es noch nie erlebt hat. Sie erinnert sich an dramatische Situationen, an Todeskämpfe, inneres Ersticken oder ein regelrechtes Bitten zur Erlösung von Patienten, die teils mehrere Tage einer immens belastenden Sauerstoffzufuhr ausgesetzt waren. Sie erklärt, warum die Überlastung der Intensivstationen durch einen gefährlichen Virus zustande kam und nicht auf das Kaputtsparen der Krankenhäuser oder einen Bett- bzw. Pflegekräftemangel zurückzuführen ist. Beides kam ärgerlicherweise noch erschwerend hinzu. Gella schildert, wie sie einen Patienten gesund gepflegt und sich mit Tränen in den Augen winkend von ihm verabschiedet hat, als er stabil und einigermaßen bei Kräften zurück auf Normalstation verlegt wurde. Am Ende sprechen wir noch darüber, wie sehr sich die Lage gebessert hat, seit der Impfstoff freigegeben und vielfach verimpft wurde. Und ob sie seitdem nur einen einzigen Patienten hatte, der aufgrund eines Impfschadens eingeliefert wurde. Viel Spaß beim Zuhören. Mir bleibt nur zu sagen, wir freuen uns über Kritik, über Kommentare, über Rückmeldungen generell. Diese können gerichtet werden an ralf.enzensberger@pnp.de oder raimund.meisenberger@pnp.de. Alles Liebe, alles Gute. Okay, jetzt ist das Jahr Ende 2019, Anfang 2020.
Anfang
2020. Bei euch eher am meisten, genau. Wie hat Corona für dich angefangen, so?
Also für mich persönlich habe ich mal tatsächlich gedacht, ja, dass das zu uns kommt, dauert ewig, wen überhaupt.
Wenn es überhaupt so schlimm ist.
Wenn es überhaupt so wild ist und das ist jetzt in China so, gell, und mir das dann so nach Spanien, Italien gegangen ist, wenn man dachte, okay, scheiße, es kommt irgendwie immer näher, jetzt schauen wir mal, vielleicht ist bei uns gar nicht so wild. Und dann konnte ich mich tatsächlich nur an die Nacht erinnern, wo unser erster Corona-Patient dann oder Verdacht auf Corona angekündigt war. Und mein Kollege hat dann nur spaßeshalber so ein Dankesvideo gemacht, dass wir als D-Intensivstation erkoren worden sind, die was jetzt Corona-Patienten nimmt. Und haben eigentlich gar nicht gewusst, auf was wir uns da einlassen, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass bei uns auch so schlimm wird. Oder eigentlich vielleicht eher gesagt nicht darauf planen wollten. Mhm. Und dann ist es aber gewesen, dass uns das überrollt hat, wie normal war es. Das ist dann immer schneller gegangen, dass immer mehr Patienten gekommen sind. Und
du kannst das ein bisschen plakativer machen, weil das, weißt du, dass ich den Leuten vorstellen kann, was ist sonst normal, was ist sonst überrollen, was ist hier anders gewesen als sonst für die? Also
wir wären sonst nicht überrollt. Also wir haben eigentlich sonst, also wir haben Chirurgen, also ich rede jetzt mal nur von die chirurgischen Betten, da hat unsere Station 10 Betten gehabt und die andere chirurgische Station 9, also insgesamt 19 Betten. Und dann haben wir unsere geplanten Operationen, wo wir wissen, okay, das ist so eine OP, der Patient muss dann auch auf Intensiv, dann haben wir das schon verplant und aber immer nur 1-2 Betten für Unfälle im Petto gehabt. Mhm. Genau. Und jetzt ist es so, dass diese ursprünglich 10 Betten von unserer Station komplett weg waren für die OPs. Das heißt, die OPs haben reduziert werden müssen und es war nichts mehr Geplantes. Also wo ich vorher sagen habe, Kinder, okay, wir kriegen 5 geplante Patienten aus dem OP, und zwar um die und die und die Uhrzeit. Und den und den und den Patienten konnte ich wieder verlegen, wahrscheinlich am nächsten Tag oder so. Das war weg, das ist futsch. Und dann kommt der Patient einer, weil es ihm so unheimlich schlecht geht von der Notaufnahme unten, der kriegt keine Luft nicht. Und zeigt gleich, oder ein paar Minuten später kommt dann schon wieder der nächste einer, weil es dem so schlecht geht. Also es ist nichts mehr da gewesen, wo du planen hast, China.
Und wie war der Erlebnis mit dem ersten Covid-Patienten, beziehungsweise was sind es dann so für Symptome gewesen, wo du gemerkt hast, das ist jetzt was anderes, als wie es ja so schön heißt, wie die Grippe, warum sagen wir das umeinander? Wir haben ja im Winter immer eine Grippewelle, es war ja schon immer so.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir, also die zwei chirurgischen oder operativen Intensivstationen, nie Influenza- oder Grippepatienten gehabt haben. Das hat wen dann die medizinische Intensiv gemacht. Und da hat schon mal vereinzelt tatsächlich Grippepatienten gegeben und einmal welche, die was verstorben sind. Aber wir haben das so nicht mitgekriegt und das war nicht so die Riesenwelle, dass das andere einfach eingeschränkt werden hat müssen. Und da war das schon so. Und die Patientin, also die allererste Patientin, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau, die ist ein bisschen älter gewesen, die ist gekommen, die hat schlecht Luft gekriegt, dann haben wir so eine ganz dichte Masken ohne genommen, da war jetzt kein Koma oder so, ein künstliches Koma, wo wir herstellen haben müssen, aber so eine ganz dichte Masken in der Hoffnung, dass dann wieder besser wird. Und die war aber tatsächlich noch gar nicht so schlecht. Also die richtig, also wo es die Leute dann richtig, richtig schlecht gegangen ist, war dann tatsächlich eher so ein, zwei Wochen später. Es sind zwar viele Leute gekommen, aber viele waren dann nur in Anführungsstrichen ein Verdachtsfall. Das hat sich dann gar nicht bestätigt gehabt. Das war vielleicht so eine Art Erkältung, wo die Leute dann
übervorsichtig
gegangen ist. Genau, die waren dann übervorsichtig oder die waren schon schlecht, dass sie intensivpflichtig waren, aber die waren dann nicht positiv. Und mal wird es dann so, wie gesagt, ein paar Wochen später, war es dann so, wie gesagt, da kamen dann, also ich habe tatsächlich ein Zimmer, das war wann war das? Das war Ostern letzten Jahres, war das dann. Also das war die Hochburg der ersten Welle. Da haben wir unsere 10 Betten auf, ich glaube, 14 Betten hochgestockt, damit wir überhaupt die Patienten oder überhaupt diese Welle irgendwie einigermaßen schaffen können. Und eine zweite Intensivstation hat Corona-Patienten betreut. Und wir waren einfach knallevoll und alle einfach richtig schlecht. Und wir haben zu der Zeit oder halt, ja, in der Zeit von der ersten Welle in 3 Wochen einfach einmal 20 Tote Zeit. Und das, wie man sie einfach hochrechnet, ist das fast einer am Tag. Und das war halt, wie gesagt, die Masse. Und das waren auch nicht nur all die Leute. Das waren Leute mit der Anfang 60, die frisch Oma und Opa geworden sind, die gerade von der Mittelmeerkreuzfahrt zurückkommen und 2-3 Wochen später.
Ja, da zieht man sich dann immer mit der Argumentation zurück, ja, die waren ja so schwer vorerkrankt, aber wie mittlerweile auch klar ist, Diabetes, Übergewicht und Bluthochdruck sind eigentlich die hauptsächlichen Vorerkrankungen, die einen ganz einen negativen Einfluss haben.
Ja, richtig, aber...
Ja. Bei Vorerkrankung stellt man sich ja sowas, also eine krasse Krankheit vor. Gell? Nein, das ist ein Trugschluss dann.
Nein, tatsächlich ist das diese Dreierkombination, wo tatsächlich, wie gesagt, ich bin doch kein Fachmann, gell, oder warum auch immer das so ist, dass denen die Leute so schlecht gehen.
Das ist ja wurscht.
Aber was für über 50-Jährige oder über 60-Jährige, wo kein Bluthochdruck? Oder wer hat kein Wamperl? Also das sind keine Übergewichtigen, die was weiß ich nicht, 150 Kilo wiegen, sondern da klang der Wamperl an Übergewicht.
Ja.
Und das waren halt einfach, also die, was da auch da waren, wie gesagt, da war halt auch die Impfung auch noch nicht und so, und die hat halt da knallehart reingekaut und die haben halt wirklich nur einen Bluthochdruck gehabt, gell? Die waren sportlich, wie gesagt, die haben mitten aus dem Leben rausgerissen worden, die haben von der Mittelmeerkreuzfahrt oder von einer Australienreise wieder zurückgekommen und 3 Wochen später muss der Frau, und wie ein Patient, wie gesagt, der auf dieser Australienkreuzfahrt war, im Australien-Urlaub, und die Frau, die hat dann auch Corona gehabt, der ist aber Gott sei Dank gut gegangen. Und sie hat gesagt, sie konnte es jetzt gerade gar nicht fassen, weil vor 3 Wochen haben sie gerade vom Urlaub heimgekommen und jetzt ruft man so und sagt, es tut mir leid, dein Mann ist gestorben. Und ja, das sind halt, und das macht dann Angst, weil meine Eltern haben auch in dem Alter.
Ja, klar.
Genau.
Ja, also was uns, glaube ich, bei der ersten Welle nur vereint hat, alle miteinander, war ja die Angst.
Ja.
Also wenn ich es jetzt im Rückblick so, habe ich da ja vorher schon gesagt, wenn ich es mir aussagen kann, dann hätte ich mir mehr Angst weiterhin erhofft. Mhm. Weil durch das, dass die Maßnahmen ja dann ergriffen worden sind, war irgendwie für die normale Öffentlichkeit Corona ja so ein Spukgespenst eigentlich eher. Gell? Man hat...
Es hat einfach auch nicht offen mit den Karten gespielt. Und man hat zwar die Bilder vielleicht aus Spanien oder aus Italien gesehen, wo es geheißen hat, die Intensivstationen oder die Krankenhäuser haben voll. Mhm. Und bei uns war das vielleicht mal so ein bisschen Nebenthema. Hey, bei uns geht es auch viel zu oder so, aber wie es wirklich ausschaut, das wird ja eigentlich jetzt erst 1,5 Jahre später richtig publik gemacht, oder ja. Ein Jahr später eigentlich.
Ja.
Und, es klappt ja auch fast keiner, wie man das irgendjemandem verzeiht, weil wir den auch.
Also, was du erzählen kannst, ist ja, was du sagst, das macht dich selber betroffen, obwohl du ja andere Menschen schon sterben hast, sehen, dass das Sterben nochmal was Besonderes war zum Erleben, oder? Oder im negativen Sinne natürlich.
Im negativen Sinne, ja. Absolut. Also, wie gesagt, das ist, die kämen, dann unterhältst du mit denen noch kurz, du schaust wirklich mit allen deinen möglichen verfügbaren Mitteln, dass die wieder Luft kriegen, und die haben aber gar keine Luft mehr. Die hängen japsend in dem Bett und sagen, ich krieg keine Luft nicht, und dann, wie gesagt, dann kommt zuerst einmal so ganz dicht die Masken auf, und da wird dann mit Druck quasi Sauerstoff mit einbummt
und zwar Vollgas. Also das ist auch schon das
Vollgas, muss jeder Normalsterbliche, muss ich schon fast sagen, dass irgendwann sagen, hey, tu mir das Ding runter, ich halte das nicht aus. Mhm. Und die Leute haben das tagelang durchgehend auf, und die was dann selber dann noch verlangen, dass man bitte wieder drauf, weil sonst geht's nicht mehr.
Dann weißt du quasi, was los ist. Weil
dann weißt du eigentlich, was los ist, und dann kriegen die schon tagelang 80-90% Sauerstoff über die Lunge, also mal vergleichsweise Raumluft, so wie es mir alle schnaufen, haben 21%. Und das gelangt irgendwann nicht mehr. Und manche waren dann so erschöpft, die was dann gesagt haben, bitte bereitet zu Ende, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und dann bereitest dem ein Ende in Anführungsstrichen und versetzt dir ins künstliche Koma und legst die Leute auf den Bauch. Die haben vorher schon immer freiwillig auf den Bauch gelegt, damit einfach die Lunge besser arbeiten kann. Und dann arbeitest du da nur eine Woche oder zwei hier und tust alles, was du kannst, und dann stehen sie.
Ist aber so ein Bekannter mir erzählt hat, der auch auf einer Corona-Station arbeitet, dass, und das ist ein Brackemannsbild, der sagt, es ist wahnsinnig anstrengend, dass man quasi einen Covid-Patienten versorgt im Vergleich zum anderen Netz, weil das so aufwendig ist, weil es schwer abschätzbar, eben dieses Wenden dann immer wieder, wo, sag ich mal, eine Frau wie du, ihr müsst ja mindestens zu zweit oder zu dritt, viert sein, oder?
Nein, zu dritt. Genau, der Doktor, der oben und schaut, dass nichts, der Beatmungsschlauch oder die ganzen Zugänge einfach nicht rausfallen und den Kopf halt. Und der eine schiebt, der andere zirkt, und dann werden die auf den Bauch treten. Und das sind halt einfach auch Leute manchmal mit Über 150 Kilo, ja. Mhm. Gut, dann kommt vielleicht mal nur ein Dritter dazu oder so, aber die Leute musst du halt auch wieder zusammensammeln.
Mhm.
Und wie gesagt, ja, der André ist halt, steht halt dann in der Zeit hinten an. Und früher war eine Bauchlage, wenn man so schön sagt, eine Seltenheit. Oh Gott, jetzt haben wir Bauchlage, ich weiß gar nicht, was man machen soll, ich gern so viel Verantwortung und hoffentlich passiert nichts.
Mhm.
Und jetzt ist das
Routine.
Absolute Routine, mehrmals am Tag, ja.
Und wie hast du die Zeit dann am Anfang so, sagen wir mal erste Welle und dann weiter ins Jahr reingehen, selber erlebt, persönlich? Also wie ist es gegangen? Keine Ahnung, hast du es da mit heimgenommen? Hast auch dort vielleicht auch das Gefühl gehabt, okay, das entgleitet uns jetzt? Oder wie schaffst du auch nervlich, psychisch, körperlich auch nicht?
Oder wie ist es gegangen? Also so im Nachhinein betrachtet habe ich tatsächlich das erste Jahr irgendwie nur funktioniert. So, ich habe da, es war zwar schon krass und habe dann auch mit, wie gesagt, mit meinen Freunden und auch mit der Familie und so geredet, wo ich gesagt habe, das ist ganz was anderes und irgendwie. Und am Anfang war das halt einfach, weil wir überhaupt nicht gewusst haben, was ist das jetzt, was macht das, wie lange geht das, wie schaut das aus. Und es war halt was Neues, gell? Man hat das ganz gut weggesteckt. Und jetzt halt noch am Jahr haben wir uns mal zusammengeguckt, alle im Team, und haben einfach mal drüber geredet. Und jetzt halt wird es tatsächlich teilweise ja erst so richtig verarbeitet. Und dass wir auch nie wirklich Zeit gehabt haben zum Erholen, weil bis Corona weniger geworden, haben die OPs wieder hochgefahren worden. Da ist ja dann alles noch geholt worden, was in der Zeit stillgestanden ist, und du hast nie Zeit gehabt, dass du sagst, okay, Verschnaufpause, jetzt gehen wir mal alle zur Ruhe. Hat natürlich einmal ruhige Tage gegeben, also über das brauchen wir gar nicht sagen, es war nicht jeder Tag von 0 auf 100 die ganze Zeit, aber es hat einfach auch Nächte gegeben, da bin ich um 9:30 zur Schichtbeginn in mein Zimmer gegangen und um 6:10 in der Früh vor Schichtübergabe bin ich wieder rausgegangen. Bin ich zu gar nichts gekommen. Und wie gesagt, die erste Zeit habe ich eigentlich irgendwie nur funktioniert, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist mir nie passiert, dass ich mir an so viele Namen und Patienten, Gesichter und Geschichten erzählen kann, auf einen Haufen, also erinnern kann, meine ich. Am Anfang, okay, du vergisst es irgendwann, du kannst damit abschließen. Irgendwie schließt du da nicht richtig ab, du hast gar keine Zeit nicht gefunden mit dem Patienten vielleicht, dem, was du jetzt 3 Wochen lang betreut hast, jetzt ist er gestorben, dass du dann damit abschließen kannst. Ich kann mich an einen Patienten erinnern, den, also, den habe ich aufgenommen, der ist Chema, und der hat gesagt, ich weiß gar nicht, was los ist, mir geht's nicht schlecht, und der hat aber Sauerstoffsättigungen gehabt und Blutwerte, da hatten wir zwar nicht mehr auf dem Stuhl sitzen, da hat man schon einen Bonflacker, und da haben wir auch sofort Beatmungsschlauch, künstliches Koma und so weiter und so fort. Und 4 oder 5 Wochen später habe ich den dann auf Normalstation verlegt, und wir haben dann alle da gestanden und haben dann echt hinterhergefangen und haben Tränen in die Augen gehabt, weil das so schön ist, dass der gerade so gut unsere Station verlässt. Das ist auch so ein Moment, so ein Patient, den werde ich nie vergessen. Aber halt auch als andere nicht.
Aber es ist doch auch so ein Phänomen, weil du eben dieses Keuchen und so ansprichst, dass das ja nicht zwangsläufig sein muss. Also ich habe gelernt, dass man kann ja auch schlechte Lungenwerte haben, ohne dass man das selber so richtig merkt.
Interessanterweise ist es tatsächlich bei dem Corona auch so, dass bis die mal Sächling anfangen oder sagen, mir geht es jetzt nicht mehr gut, haben die schon sehr, sehr lange sehr, sehr schlechte Lungenfunktion. Also viele, die merken das einfach auch gar nicht. Ja. Die was sagen, mir geht es nicht gut.
Das war etwas, was der
Frenchak sagte. Und da war schon so wahnsinnig viel Zeit vergangen.
Das ist das, was der Obermeier Franzer, der Typ von dem Artikel, der Biolandwirt, der gesagt hat, auf meiner Burg, und damit war der Hof gemeint, passiert mir nichts. Der hat das auch gesagt, ja, diese klassischen Symptome halt, die man sagt, ja, das ist ein Erkennungsmerkmal. Am Anfang war das ja der trockene Husten, ganz klassisch. Hat er nicht gehabt. Er war nicht großartig kurzatmig. Auch nicht mehr, wie man es vielleicht bei einer Grippe war, man da. Das ist ja dann das Trügerische auch. So, gell?
Ganz genau.
Und also das soll ja da eigentlich schon zu denken geben. Wie ist dann morgen, als die Impfstoffe gekommen sind? War das eine deutliche Entlastung? Oder gesagt, es läuft weiter, weil dann waren ja eine neue Variante auch da. Dann war das ja so durcheinander irgendwie.
Also das mit dem Impfen, das hat ja letztes Jahr im Januar angefangen.
Genau, heuer im Januar.
Und bis dann der erste Teil geimpft war, ist ja schon Frühling geworden. Und interessanterweise ist es ja so, wenn es wärmer wird im Sommer, dass allgemein weniger Corona-Fälle gibt einfach. Und erst im Herbst nimmt es wieder so ein bisschen an Fahrt auf. Und ich muss jetzt schon sagen, dass das, was ich jetzt aktuell einfach sehe, ist einfach, dass 90%, die was jetzt bei uns liegen, einfach Leute sind, die nicht geimpft sind. Und denen, was wirklich schlecht geht.
Mhm.
Und junge Leute, auch nicht immer übergewichtig und auch nicht immer vorher krank.
Mhm.
Und im Alter von Mitte 20 und nicht Mitte 60. Und der Teil, der geimpft ist, bei uns liegt, haben einfach viele Vorerkrankungen, und zwar schwere Vorerkrankungen oder fortgeschrittene Vorerkrankungen.
Mhm.
Oder nebenbefundlich Corona. Dass die sagen, okay, die haben einen Unfall gehabt oder die haben jetzt operiert worden und haben als Nebendiagnose Corona. Dann werden die ja bei uns aufgenommen, bei uns auf der Corona-Intensiv, aber manchmal spielt das in Anführungsstrichen gar keine Rolle nicht. Genau. Oder die Impfung liegt halt schon viel zu weit zurück, dass die sagen, die haben noch nicht geboostert. Also es wird Impfdurchbrüche geben, ziemlich sicher, die was trotzdem schwer trifft, obwohl sie geimpft sind. Aber ich sage mal, also die absolute Mehrheit steht ganz besser weg und leichter weg.
Ja, und das ist also ein Trugschluss, wenn man sagt, es gab ja teilweise so Zahlen, die ja auch stimmen, dass 50% Geimpfte und 50% Ungeimpfte zumindest mal auf Corona-Stationen lang, jetzt nicht unbedingt intensiv. Und das wird dann herangezogen als, ja, was bringt denn die Impfung? Aber da muss man, glaube ich, einfach nur das verstehen, dass du einen Riesenhaufen Geimpfter hast. Also errechnet sich, also wenn wir jetzt mal zwei Patienten nehmen, errechnet sich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ein Prozentansatz.
Mhm.
Und bei einem großen Haufen ist das ein niedriger Prozentsatz.
Mhm.
Und jetzt hat man da bei den Ungeimpften einen kleinen Haufen und da haben zwei Personen die es getroffen hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja dann, also die Prozentuale ist ja viel, viel höher.
Mhm.
Lustig, dass ich das erkläre mit meinem Fünfer Mathe, aber ich habe es verstanden zumindest.
Ja, also ich habe das auch verstanden, was du gerade erzählen willst oder erklären willst.
Weil das ist sowieso, was mich, also ich begleite die zwei Jahre Pandemie auch sehr intensiv auf eine andere Art wie du, aber halt dann, wenn es um Demonstrationen oder irgendwas geht oder die ganzen Themen, die halt da außenrum eine Rolle spielen. Und ich eins ist mir immer im Kopf, ob das die Inzidenz ist, ob das die Geimpften sind, die Ungeimpften, wie viele Leute auf Intensiv liegen oder nicht. Die Leute haben ein Problem mit Wahrscheinlichkeiten.
Mhm.
Gell? Auch, dass beim Impfen sagst, ja, jetzt liegt da einer geimpft auf Intensiv, ja, dann bringt der Impfstoff nichts.
Mhm.
Dann kann man ja eigentlich sagen, wenn man sich sehr genau informiert und man sagt, okay, ja, beim BioNTech-Impfstoff haben wir am Anfang bei 90%, das heißt, es können immer nur 10% sein.
Mhm.
Und dann kommt aber dazu, wie du vorher schon gesagt hast, wie lange ist es her, dass ich das zweite Mal geimpft habe. Das ist gerade für alte Leute sehr relevant, habe ich den Eindruck.
Ja.
Und dann kommt nur dazu, dass wir halt Mutationen gehabt haben, die den Schutz nochmal runterrechnen. Das ist halt einfach die Realität. Und dann haben wir plötzlich nur noch bei einer Sicherheit von, was weiß ich, 60-50%, wenn es blöd läuft. Das heißt, es ist eine 50-50-Chance. Das macht jetzt das Ganze nicht besser, im Gegenteil. Aber das als Begründung dann zum Hernehmer, dass die Impfung nichts bringt oder
Oder im schlimmsten Fall sogar, wenn dann gesagt wird, die ist gefährlicher wie der Virus, ist das einfach ein Trugschluss und das stimmt einfach nicht.
Ja, also der Impfstoff, der ist ja, wie gesagt, ich bin ja kein Experte.
Naja, wir müssen gar nicht so tief gehen.
Überhaupt nicht, aber der ist, wie gesagt, gut erprobt, wie jeder andere Impfstoff auch, dem, was er vorher gegeben hat. Nur die Abwicklung, bis er freigegeben worden ist, ist schneller gegangen, weil wir halt eine weltweite Pandemie haben.
Ja, weil Kräfte und gebündelt worden sind, weil auf einmal Kohle da war.
Und Kohle da war, genau. Und das ist wahrscheinlich dieser Haupt.
Ja, ja, aber dann hängen.
Warum es so schnell gegangen ist. Und ja. Wenn man sich Sorgen macht über die Langzeitfolgen von der Impfung, sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, okay, was sind Langzeitfolgen
von Virus,
oder Folgen von dieser Viruserkrankung.
Und, genau. Da werden immer wieder werden gerne Thrombosen und Herzinsuffizienz genannt, also Herzmuskelentzündung. Aber das sind ja auch Sachen, die können da bei Covid passieren, oder?
Ja, ziemlich sicher sogar.
Ja, eben. Aber weißt du, ja, das ist ja der Unterschied. Man mit diesen Gespenstern geht man dann hausieren. Also kannst du, wenn du die impfen lässt, eine Herzmuskelentzündung kriegen. Ja, aber du kriegst das von Corona ja auch.
Also Langzeitfolgen von diesem, also dieses Long-Covid, wenn man es ja so schön nennt, das können ja bleibende Lungenschäden sein. Ich meine, die haben ja nicht nur eine schlechte Lunge, sondern sie kriegen ja, da versagen ja mehrere Organe. Die haben dialysepflichtig. Vielleicht erholt sie ja die Niere nie wieder von diesem von dieser Corona-Erkrankung, bis die dein Leben lang dialysepflichtig, gell? Oder wie gesagt, die Lunge, bis sie die dann von dieser Erkrankung wieder erholt, das dauert ja teilweise Monate oder wenn nicht sogar Jahre. Und wie gesagt, da kann es halt einfach eine junge Leute erwischen.
Ja, und was auch dazu kommt, ist, glaube ich, schon der Faktor Zeit, was das Intensivbett angeht. Sprich, wenn du jetzt ein relativ junger, ungeimpfter Mensch bist, der einfach nur so kräftig ist, sich gegen das Virus halt hoffentlich auch erfolgreich zu wehren, dann belegst du aber auch für viel längere Zeit so ein Bett,
ja, wo
du sagen kannst, ja, irgendwann, wenn man mal, ja, das Wort Triage ist viel zu häufig gefallen und vielleicht auch oftmals aus dem Kontext gerissen worden, aber Fakt ist, wenn es einmal ganz spitz auf den Knopf steht, dann muss ja der Arzt entscheiden, wer hat die größere Wahrscheinlichkeit, dass er überlebt. Und wenn das passiert ja nur deswegen, weil der da jetzt schon 2-3 Wochen auf Intensiv flackt. Normal war das Bett leer und dann kann man den, der gerade einen Autounfall gehabt hat, halt da hinbringen. Und das ist ja das, was jetzt schwierig ist.
Also sicher eine Sachen finde ich allgemein extremst schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, ich meine, wenn der jetzt jung ist und der liegt jetzt da 3 Wochen oder 4 Wochen oder beziehungsweise 5 Wochen, sagen wir mal, Gott sei Dank, gell, weil er kann ja in der Zeit einfach schon gestorben sein. Und der nimmt jetzt irgendeinen Intensivplatz weg, was vielleicht ein anderer brauchen kann. Das sind ganz schwierige Aussagen.
Das war jetzt hart formuliert von mir. Das meine ich auch nicht. Ich meine, also moralisch gesehen möchte ich diese Entscheidung nicht treffen. Mhm. Ich sage nur, das ist ja das, was blühen kann, wenn es mal wirklich. Also,
wenn es wirklich krass ist.
Ja, genau.
Also mir tatsächlich fürchte ich mich tatsächlich vor dem Dog, dass das tatsächlich irgendwann so sei wird. Wo unsere Ärzte sagen, wir haben jetzt 2 Patienten, der eine ist 30 und ist vorher krank und der andere ist Mitte 60 und der ist eigentlich immer sportlich gewesen, gell, und fit. Wer kriegt das Bett?
Mhm.
Wir haben keinen Platz nicht und wir haben ja auch schon jetzt Zeiten gehabt, wo wir unsere Patienten ins Allgäu verlegt haben, nach Würzburg, Frankfurt, also weit, weit weg, in der Hoffnung, dass sie überhaupt den Transport überleben, weil das ist ja auch nicht, und wir wissen nicht, was aus denen Leute geworden ist. Also manchmal lesen wir es dann in der Zeitung, okay, doch nicht geschafft. Und jetzt, das ist ja der Horror für deine Angehörigen oder allgemein für dich selber, wenn du dann irgendwo aufwachst, hunderte Kilometer von daheim weg. Und
ja,
wie gesagt, es ist dann einfach auch, oder wenn jetzt irgendjemand von deinen Leuten einen Darmkrebs hat und man sagen muss, sorry, wir können dich nicht operieren, weil wir haben kein Intensivbett für die Zeit danach.
Mhm. Ja, und das ist ja dann interessant, wie so eine Verschiebung stattfindet, wo man dann sagt, ja, das sind verschiebbare OPs, das wären sie in normalen Zeiten nicht eben.
Nein.
Genau. Mhm. Und hier muss man eigentlich schon so eine Triage-Light machen.
Genau. Ja. Kommt man, also so, dass sie tatsächlich schon fast formulieren, ja.
Mhm. Und manchmal zählen ja da Tage oder vielleicht sogar manchmal Stunden,
ja.
die den Unterschied machen.
Genau. Mhm. So ist das. Und wir haben schon wirklich ausgelastet. Und was immer so schön hörst jetzt in den Medien oder so, ja, aber das Problem liegt ja am Personalmangel.
Na, erstmal, wir haben zu wenig
Ach
Betten.
So, okay.
Erst haben wir zu wenig Betten.
Ja, jetzt haben wir zu wenig Betten, okay.
Dann der ein bisschen besser informiert ist, der sagt dann, na, das ist ja Quatsch, Betten, das ist nicht das Problem. Oder die Maschinen haben nicht das unbedingte Problem. Ah, sau teuer, aber nicht unbedingt das Problem, aber das Personal ist das Problem. Ja, und jetzt kannst du sagen,
danke, Risa.
Was du sagen willst.
Also tatsächlich ist es so, dass wir mehrere Betten fahren kannten, aber wir können es nicht betreuen.
Mhm.
Und war ja vor Corona, wie gesagt, schon so, dass Personal knapp war. Und jetzt ist halt die Leute, manche werden schwanger oder manche gehen einfach, weil sie es nicht mehr aushalten. Und man sucht natürlich noch Personal, aber es sind keine da. Und du kannst halt nicht einfach jede ausgelernte Krankenschwester einfach an ein Intensivbett stellen. Das ist einfach ein Prozess, das braucht eine Einarbeitung, dazu braucht man Zeit. Und wenn ich mir denke, also meine allererste Intensivzeit, das erste Jahr, habe ich mir gedacht, Gott sei Dank, meine Patienten leben noch und ich habe keinen Scheiß nicht gebaut. Mhm. Und das waren aber verhältnismäßig leichte Patienten, in Anführungsstrichen, oder leichter nicht. Und jetzt habe ich auch gar nicht mehr so die Zeit, dass ich auf diese neuen Mitarbeiter schaue, weil halt wirklich der Hauptteil der Patienten einfach schlecht ist und ich mich selber um meine Patienten kümmern muss und nicht immer nur auf die von meinen Kollegen. Und Corona ist halt einfach, das ist, die haben wirklich so schlecht, dass ich noch 8 Jahre, also ich muss sagen, 8 Jahre, gell, ich habe mich tatsächlich als erfahrene intensivkranke Schwester mit Fachweiterbildung. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand, wo ich sage, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen sollte. Ich kann nicht mehr. Und dann hole ich mir meinen Doktor und auch der sagt manchmal, sorry, aber ich weiß auch nicht mehr weiter.
Weil man schon so viel probiert hat?
Beziehungsweise weil man mit dem Rücken an der Wand steht, weil der schon Beatmungseinstellungen hat, wo man nicht weiter gehen kann und einfach auch schon 100% Sauerstoff und mehr gibt es halt einfach nicht. Und es geht trotzdem nicht weiter. Und wie gesagt, also das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt da eine Handvoll Krankenschwestern, mache da jetzt meinen Crashkurs von einer Woche und dann setze ich die da ins BT.
Ja.
Das kann man nicht machen. Und
ja, was halt einmal so bei den Leuten so kursiert, ist ja die Haltung, es wäre ja alles nicht so schlimm, wenn quasi das Krankenhaus nicht kaputt gespart worden wäre. Also im Umkehrschluss würde das bedeuten, hätte man jetzt eben das, was wir jetzt gerade besprochen haben, 5, 6 Leute, also so ist jetzt mein laienhaftes Verständnis, so habe ich mir dann immer erklärt. Angenommen, wir haben jetzt keine Pandemie, dann haben wir, was hast du gesagt, 16 Betten oder sowas auf Intensiv oder...
Also 19 chirurgische,
19.
Nur die chirurgischen.
Okay, ist ja egal, die Zahl. Auf jeden Fall, für mich erschließt sich ja nicht, warum soll man denn, sagen wir mal, 5 bis 10 Betten für den Notfall einer Pandemie vorher schon vorhalten und gleichzeitig nur das Personal, das dann Däumchen drehend 5 Jahre im Pausenraum sitzt, bis die Pandemie losgeht. Also das ist für mich die umgekehrte Logik.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Also ich glaube schon, also da kann man ja nochmal extra über das, also nicht wir, aber extra darüber diskutieren, was vorher verpasst worden ist im Krankenhauswesen oder im Gesundheitswesen generell. Aber mir erscheint es so, alles, was ich so gelernt habe, ist wie so oft Corona ein Brennglas, da man nochmal so drauf zeigt, wo die Probleme liegen und die machen die das Virus macht das Problem nochmal schlimmer und sichtbarer.
Also wie gesagt, das Thema, dass es wenig Personal allgemein gibt. Das ist ja jetzt nicht nur bei uns, sondern es ist ja wirklich deutschlandweit, überall so. Ja. Das Ding ist nur, dass ich, wenn ich vorher für jetzt mal angenommen 10 Intensivbetten oder Patienten habe, ich vorher 4 Leute in der Schicht braucht. Mhm. So, jetzt brauche ich für 10 Corona-Patienten brauche ich Minimum 5 Leute plus Personal, das was mir mein Material von draußen anreicht. Mhm. Weil die Leute einfach so wahnsinnig aufwendig zum Versorgen sind. Ja. Ich habe gesagt, die kämen, Corona-Patient kommt von außen, du nimmst den auf, dann erklärst du, nimmst du das erste Blut also das erste Blut ab, um zu schauen, wie die Lungenfunktionswerte sind. Dann sieht man, okay, das ist sehr schlecht. Dann wirst du den Patienten informieren und sagen, wir müssen jetzt auf der Stelle künstliches Koma machen und sie voll verkabeln und beatmen künstlich. Mhm. Und dann machst du diese Intubation, also quasi Beatmungsschlauch und das künstliche Koma, das muss man alles herrichten. Für das kann ich aber jetzt nicht schnell aus meinem Zimmer aushupfen und das herrichten und wieder einhupfen. Mhm. Dazu brauche ich ja jemand anders, der was mir das herricht.
Ja.
Weil ich ja angekleidet bei meinem Patienten bin. Mhm. Und wegen jedem Schmarrn in Anführungsstrichen, gell, brauche ich einen Kollegen, der was mir das bringt. Mhm. Oder irgendjemanden.
Mhm.
Und dann ist der da voll verkabelt, wie wir immer sagen, hat die ganzen Zugänge, sein Beatmungsschlauch und schläft jetzt tief und fest. Und dann traut man den auf den Bauch und schaut, dass der schon liegt und macht seine Nachbereitungen.
Mhm.
So, wenn es jetzt richtig, richtig, richtig schneigert, ist da Stunde, anderthalb um mich. Dann ist aber so richtig, richtig, richtig schnell gegangen. Also Minimum Hand ist 2 Stunden, nimmt mein Arzt mich, nur einen anderen Kollegen, der was mir im Zimmer hilft, plus Minimum eine Person, die draußen im Zimmer steht.
Mhm.
Aber wir haben ja nur 2 andere Leute zum Versorgen. Und das sind also Sachen, das ist extremst aufwendig. Und wie gesagt, ich kann halt nicht einfach mal schnell von Station ins Zimmer hupfen oder andersrum. Ich brauche da immer irgendjemanden. Mhm. Das An- und Auskleiden nimmt halt auch einfach mal 2 Minuten in Anspruch. Minimum. Mhm.
Ja.
2 Minuten.
Genau, also abschließend kann man sagen, dass das einfach nicht der valide Grund ist. Man kann nicht behaupten, quasi, es liegt jetzt nur an einem schlechten Gesundheitsmanagement aus der Vergangenheit vor der Pandemie. Ja. Also eher im Gegenteil, dass du sagst, du bist ja jetzt durch diesen Virus, ist der Patient, also braucht mehr Aufmerksamkeit bzw. mehr Personal, ja, um den adäquat zu versorgen.
Ja.
So.
Mhm. Genau. Also so da das tatsächlich sein.
Was man vorher nur, was ich vorher schon fragen wollte, ob wir kurz über das Impfen geredet haben, hast du regelmäßig Impftote auf der Intensivstation?
Impftote?
Ja, die durchs Impfen halt durch die Impfschäden halt gestorben sind.
Nicht ein bis jetzt.
Also eine
davon. Also ich persönlich kenne keinen und ich habe auch auf Station keinen gehabt, der einen Impfschaden gehabt hat und gestorben ist. Also bei uns auf Station nicht. Ne?
Mhm. Ja, das ist ja gut zum Wissen. Ich meine, du hast so und so viele Covid-Patienten sterben sehen und es sind relativ wenig geimpfte Menschen, beziehungsweise halt durchs Impfen Verstorbene.
Ja.
Das ist ja vielleicht keine schlechte Message.
Ja, genau.
Nein. Kann man es ja selber einordnen dann. Ja. Was man, das meine ich halt.
Also ich glaube, dass halt ganz viele Gerüchte umgehen.
Ja, furchtbar viel. Ich meine, du hältst dir da ja haben wir vorher schon geredet, raus, aber es ist Wahnsinn, was für Gerüchte umgehen.
Also sehr ärgerlich, jetzt ein Beispiel.
Ja.
In meiner Familie hat quasi jemand so eine Gesichtslähmung gehabt, nur Gesichtslähmung. Und da ist dann tatsächlich rum erzählt worden, das kommt von der Impfung.
Mhm.
Er ist aber vor 5 Monaten geimpft worden und das ist mit Sicherheit nicht die Impfung. Das ist absolut ausgeschlossen, aber das wird rumgezählt. Mhm. Hat von uns niemand behauptet, das ist einfach so erfunden und das geht durch die Weltgeschichte und irgendwann sagt man, der hat übrigens eine Gesichtslähmung gehabt von der Impfung.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann du auch mitgekriegt, was im Krankenhaus, ja, wo er dann der Arbeitgeber Stellung bezogen hat, war ja quasi die erblindeten Kinder nach Geburt quasi.
Ja, die 2 blinden Babys, die auf die Welt gekommen sind. Ich habe das tatsächlich erst durch die Medien erfahren. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich arbeite da und habe das nicht mal mitgekriegt, dass dieser Fall eingetreten sein soll. Mhm. Wo ich mich auch frage, also ich kenne mich ein bisschen nicht aus, aber ich habe mir halt gedacht, dass man das gar nicht beurteilen kann, ob ein Baby am Anfang was sieht oder nicht, frisch geboren ist. Keine Ahnung, irgendwie schauen die doch alle irgendwie nur in der Gegend rum. Aber wie gesagt,
Ja, oder selbst wenn man das jetzt mal unabhängig von der Expertise, man hätte es wahrscheinlich auch unabhängig von Corona mitgekriegt, dass zwei von vornherein erblindete Kinder auf die Welt kommen. Also man, das ist ja auch schon was Schlimmes so ja. An sich. Aber dann nochmal den nächsten Step zum Gehen, dass man sagt, das ist jetzt durch Corona, das ist schwierig, aber ich meine, in dem Fall war es, glaube ich, sogar auch was, wo eine Person Sprachmemos auf Telegram verschickt hat. Und das wirkt natürlich dann auch sehr authentisch.
Ja.
Und ich denke mir immer, also man kann die Politik kritisieren, ich kann da jetzt wahrscheinlich 10 Sachen aufzählen, die man in dieser intensiven Zeit auch zurechtklickt, wo ich sage, ja, da habt ihr es ganz schön psychokritisch auf alle Fälle. Aber wo ich großes Vertrauen habe, ist erstmal generell in jemanden, der Expertise hat. Ja, also es kann auch der Automechaniker sein. Mhm. Ja, das ist einfach dasselbe, wie wenn ich das, was man dir da erzählt hat, da ist irgendwas faul, ich baue mir den Motor jetzt selber um.
Mhm. Ja.
Und auch selbst bei Mediziner muss man sagen, dadurch, dass es so viele Fachbereiche gibt, so ein Doktortitel heißt nicht automatisch, dass man jetzt da nicht völlig auf dem falschen Dampfer sein kann. Auch. Das ist, glaube ich, wichtig, weil das ist dann schwierig für manche Menschen, glaube ich, zum Einordnen. Ja, weil der ist ja Doktor, so, ja. Stellt sich jetzt auf eine Corona-Demo hin und erzählt irgendwas. So, ich war selber eben gestern Samstag Kinderärztin, habe ich derer zugehört. Habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sie den hundertprozentigen Durchblick gehabt hat. Und einen Professor habe ich sogar gehabt im letzten Jahr, weil er auch in Traunstein auf dem Startplatz gestanden ist und ja, einfach Zahlen genommen hat, die an und für sich stimmen, aber halt komplett aus dem Kontext gerissen sind. Ja? Also zum Beispiel, dass Corona-Maßnahmen den Welthunger verschlimmert haben. Das stimmt an und für sich. Gell? Er hat sogar, ich habe ihn sogar nach oben korrigiert, er hat damals irgendwie, ich glaube, 80 Milliarden gesagt und ich habe dann gesagt, ja, aber die UNO sagt sogar 120. Aber da muss es in Kontext setzen. Und zwar, dass sie seit 1992 sukzessive das verbessert hat. Und wenn man jetzt mal das von Covid nimmt, waren wir wieder auf dem Stand von 2018. Das heißt, 2018 waren wir nur auf dem Level. Das hört sich halt mega viel an. Ja, und im Übrigen habe ich auch vorher keinen demonstrieren gesehen wegen verhungernde Kinder in Afrika. Ja. Also die jetzt demonstrieren auch, ja. Gehen, hätte ich mir gewünscht, dass die vielleicht vorher auch, weil da kann man relativ viel Geld sammeln und vielleicht da schauen, ob man Projekte auf die Beine stellt. Habe ich vorher das Interesse ehrlicherweise nicht so vernommen. Aber plötzlich geht es jetzt um die Kinder in Afrika.
Ja.
Und das ist alles ganz gefährlich. Da werden mit Gefühle gespielt. Manche machen das gar nicht bewusst, sondern haben einfach unsicher. Es prasseln so viele Informationen ein. Und damit würde ich einfach zum Schluss kommen. Für mich war das jetzt, diese Aufnahme, einfach so eine Informationsgabe. Einfach von jemandem zum Herrn, wie es einem einfach persönlich geht, an vorderster Front. Und dann kann man das ja nochmal selber sich überlegen. Und das fordert die eigentlich von jedem ein bisschen. Gell? Man, wie wir vorher im Vorgespräch schon gesagt haben, das Einzige, was ich okay finde, ist, wenn man sagen darf, bei der Impfung zum Beispiel, man hat Angst davor.
Ja.
Gell? Man ist unsicher, dann kursiert sehr viel im Internet, mRNA und so. Verstehe. Aber dann geht's, also ihr habt wenigstens die Aufgabe, dass dann zu einem Arzt geht, dem es vertraut, in Ruhe redet miteinander. Und dann vielleicht noch entscheidet es, wie auch immer, aber das war wichtig. Gell? Also wenn man über Solidarität und Zusammenhalt und so spricht, war ja dieses Minimum, was man machen sollte.
Ja, auf alle Fälle.
In diesem Sinne, jetzt habe ich noch mal einen kurzen Monolog gehalten. Mir hat es narrisch gefreut, dass du da dabei warst jetzt und Bock gehabt hast und dass du dir auch getraut hast.
Sehr
gern. Genau, und dann wünsche ich dir nur eine gute Zeit, viel Kraft und Energie und irgendwann, dass es vorbei ist und du dann einfach wieder mit deiner Familie glücklich sein kannst.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Super.